Ein schöner Punkt daran ist, dass diese Gebühren in die Betriebskosten des Labors mit eingerechnet werden können, wie andere laufende Kosten der Forschung auch. Auf diese Weise wird das System mithilfe des Internets simpler und gleichzeitig offener. Das Problem der Monopolstellung hat man allerdings immer noch, denn auch die Publikationsgebühr wird von den Verlagen festgelegt. Wer das eben mit einem wirtschaftlich-kapitalistischen Mindset gelesen hat, entdeckt einen potenziellen Fallstrick. Um den zu verstehen, versetzt man sich am besten in die Position eines wissenschaftlichen Verlags. Im klassischen Modell werden mir als Verlag Manuskripte zur Verarbeitung geschickt. Diejenigen, die ich veröffentliche, gehen in einer Papierversion des Journals an die abonnierenden Institutionen. In dieser Situation erhalte ich für jede Ausgabe denselben Betrag von meinen AbonnentInnen, egal ob mal ein Paper mehr oder weniger gedruckt wird. Ich habe also nichts davon, ein Manuskript mehr zu akzeptieren, eher im Gegenteil. Jede zusätzliche Seite verursacht mehr Kosten bei Druck und Papier. Diese Ausgangslage wird im neuen Modell komplett auf den Kopf gestellt. Ein zusätzliches PDF auf die Verlagswebsite zu stellen, verursacht keine höheren Kosten, bringt aber neues Geld. Die ideale Strategie zur Gewinnmaximierung wäre daher, möglichst viele Manuskripte zu akzeptieren. Um das zu erreichen, gibt es zwei offensichtliche Möglichkeiten. Die eine ist aggressives Marketing, um Forschende dazu zu bringen, eher bei mir zu publizieren als anderswo. Und das wird zum Teil auch so betrieben. Die andere Möglichkeit ist das, was uns viel mehr Kopfzerbrechen bereiten sollte, als es momentan tut. Ich kann einfach auf das Peer Review pfeifen und auch schlechte Manuskripte veröffentlichen. Für bereits etablierte Journals und Verlage ist es vielleicht keine sehr attraktive Möglichkeit, denn sie leben auch von dem Ruf, den sie sich über lange Zeit bei der Wissenschaftsgemeinde aufgebaut haben. Viele Reviewer sind über Jahre tätig und häufig auch immer wieder für dieselben Journale, und sie werden traditionell über den weiteren Verlauf der von ihnen reviewten Paper informiert. Sollten sie plötzlich merken, dass die Editors immer mehr Paper annehmen, die sie als schlecht bewertet haben, würde das auffallen. Dieses Problem gibt es aber nicht, wenn man ein ganz neues Journal aufmacht und sogar einen neuen Verlag gründet. Jemand mit hohem Dreistigkeitslevel kann einfach eine Website erstellen, die wie ein echter Verlag aussieht und sich eigene Journals ausdenken. Natürlich wirkt es verdächtig, wenn so ein Verlag gar keine bestehende Historie hat. Andererseits hat das Internet auch eigene legitime neue Open Access Journals hervorgebracht, sodass eine erst kurz zurückliegende Gründung noch kein klares Kriterium für unsauberes Arbeiten oder gar für Betrügereien ist. Ein starkes Kriterium hingegen ist das Editorial Board, also die Namen der Editors. Wie besprochen, nehmen sie eine wichtige Rolle beim Journal ein, also sollte es sich möglichst um ExpertInnen auf dem jeweiligen Gebiet handeln. Nur ist es leider nicht ungewöhnlich, dass solche Fake-Journals einfach behaupten, sie hätten führende ExpertInnen in ihrem Editorial Board. Oder sie schreiben zahlreiche AkademikerInnen an und hoffen, dass sie sich von einem Sitz im Board geehrt fühlen und zustimmen, weil sie denken, es sei ein legitimes Journal.